Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info dieser Woche auf Rabe. Bis gestern hat sich die Wirtschaftselite der Erde in Davos am WEF getroffen, begleitet von den großen, dominanten Medien. Wir kleines, feines Medium beleuchten nun die Situation der anderen, also derjenigen, welche die Deals der Wirtschaftseliten nun ausbaden müssen. Nach den Nachrichten werfen wir den Blick deshalb zuerst auf Sambia. Das südafrikanische Land erlebt zurzeit einen großen wirtschaftlichen Aufschwung. Der wachsende Abbau von Rohstoffen gefährdet allerdings die Gesundheit von vielen tausend Kindern. Und danach tönt es so.
Ja, que en 40 días, 45 días hubo ya cerca de 20.000 trabajadores despedidos con distintas fórmulas o despedidos o bien que tenían contratos a tiempos limitados que no fueron renovados, es decir, con distintos métodos, pero hay prácticamente 20.000 empleados públicos que fueron lanzados a la calle en estos últimos días.
In 40 Tagen hat Präsident Mauricio Macri rund 20.000 Staatsangestellte entlassen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, sagt der kritische argentinische Journalist Sergio Ferrari. Wir sprechen mit ihm im Talk über die Folgen des neoliberalen Wandels unter der neuen argentinischen Regierung. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und nun hat Wilma Rall die aktuellen Meldungen des Tages und das Wetter.
Nach schweren Vorwürfen gegen eine Sicherheitsfirma im Asylzentrum Kreuzlingen wird das Staatssekretariat für Migration SEM aktiv. Das SEM will die Vorwürfe von einer externen Stelle untersuchen lassen. Erhoben hatte sie eine verdeckte Reportage der Sonntagszeitung aus dem Asylzentrum Kreuzlingen. Die Zeitung berichtete von fehlenden Beschäftigungsprogrammen für Kinder und fehlenden Gebetsräumen. Zudem würden die Asylsuchenden bei Eintritt von den Sicherheitsbehörden durchsucht. Das SEM rechtfertigt diese Durchsuchung in einer Mitteilung nun damit, dass es so keine gefährlichen Gegenstände und Alkohol ins Zentrum gelangen könnten. Die anderen Vorwürfe weist das SEM in aller Deutlichkeit zurück, setzt nun aber trotzdem eine externe Untersuchung an. Unmenschliche Praktiken in britischen Asylzentren werden nach breiten Protesten wieder aufgehoben. In der walisischen Stadt Cardiff hatte die Betreiberfirma eines Asylzentrums Essen nur noch dann ausgehändigt, wenn sich die Asylsuchenden ein Armband umlegten. Nach massiver Kritik wegen Diskriminierung und Labeling von Asylsuchenden gaben die Zuständigen bekannt, die Maßnahme ab heute einzustellen, wie der britische Sender BBC berichtet. Kürzlich gab es einen ähnlichen Fall in Nordengland. Dort hatten die Zuständigen damit begonnen, die Türen von Wohnungen von Asylsuchenden rot anzustreichen. Auch dort gab die zuständige Betreiberfirma nun bekannt, die Maßnahme rückgängig zu machen. Portugal hat einen neuen Präsidenten. Marcelo Rebelo hat gestern im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Der bekannte Journalist und Rechtsprofessor gehört dem konservativ-wirtschaftsliberalen Lager an. Er steht nun einer dezidiert linken Regierung gegenüber aus Sozialisten, Kommunisten und dem Linksblock. Obwohl Rebelo bereits ankündigte, Brücken bauen zu wollen, wird die Führung des Landes nun nicht einfacher. Der Präsident in Portugal hat relativ viel Macht. Er kann das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Er kann Gesetze und Regierungsbeschlüsse mit seinem Veto blockieren. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag bleibt es sonnig, trotz einigen Quellwolken, bei am Nachmittag um 8 Grad. Und so bleibt es auch die nächsten Tage. Voraussichtlich erst am Freitag gibt's wieder vereinzelt Regentropfen.
Rabe Info.
Seit 10 Jahren ist die Wirtschaft in Sambia durchschnittlich um 6% gewachsen. Das Land ist reich an Bodenschätzen, wie zum Beispiel Kupfer. Trotzdem müssen rund 2/3 der Bevölkerung mit etwa 1 Franken pro Tag auskommen. Letzte Woche beschäftigte sich nun der Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen in Genf mit den Rechten der Kinder im südwestafrikanischen Land. Andra Schneunert von Radio Lora München fragte den Kinderrechtsexperten von Techtesom, Jonas Schubert, warum die Situation der Kinder nun die UNO beschäftigt.
Der Abbau von natürlichen Ressourcen wie eben Kupfer, aber auch anderen Rohstoffen verursacht oftmals starke Umweltverschmutzung und dann eben als Folge auch große Auswirkungen für die menschliche Gesundheit. Und da sind natürlich Kinder oft ganz besonders betroffen. Techtesom hat sich eine Bleimine in Kapwil, das ist die viertgrößte Stadt in Sambia, angeschaut und dort einmal die Folgen des Bergbaus dokumentiert. Und die Ergebnisse waren schockierend. Deshalb haben wir entschieden, diesen Fall vor den UN-Kinderrechtsausschuss zu bringen, weil wir denken, das ist nicht nur ein Einzelproblem, sondern bezieht sich auf den Sektor insgesamt.
Nun sind da ja 100 Jahre lang Bleivorräte ziemlich unkontrolliert abgebaut worden. Was sind jetzt akut die Folgen?
Die akuten Folgen sind im Grunde alte Abraumhalden, die nach der Schließung der Mine nicht ausreichend abgebaut wurden, völlig unabgedeckt weiterhin bestehen. Wenn der Wind dann über diese alten Abraumhalden weht, wird Bleistaub aufgewirbelt und in die umherliegenden Gemeinden geweht. Dazu muss man wissen, dass die Mine mitten in der Stadt liegt, von Wohngebieten umgeben ist. Und Blei wird vor allem eben auch genommen über die Atmung oder wenn sich Bleistaub zum Beispiel auch auf die Nahrung legt oder in die Wohnung getragen wird.
Nun sind es ja tatsächlich fast 100.000 Kinder, die dort in Kapwe leben. Man hat die Kinder sehr genau untersucht. Es gibt ja einen von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Grenzwert, was Bleiwerte im Blut betrifft. Die sind überschritten worden?
Ja, es gibt einen Grenzwert, der besagt, dass der Bleigehalt im Blut nicht höher als 10 Mikrogramm pro Deziliter sein darf. Und unsere Messungen, die wir im Jahr 2014 angestellt haben, haben aufgezeigt, dass die Bleiwerte eben insgesamt im Durchschnitt um ein Vielfaches über diesem Wert liegen. Wir haben einen Durchschnittswert von ungefähr 50 Mikrogramm Blei pro Deziliter Blut bei Kindern gemessen. Das ist dann 4-mal so hoch wie der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. Dazu muss man wissen, dass weltweit Experten mittlerweile sagen, dass selbst der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation noch zu hoch liegt, weil eben Blei so starke Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern hat.
Es haben sich ja dann auch Ärzte angeschaut, was die Folgen vor Ort sind, wie sich diese extremen Werte in Einzelfällen ja bis zu 30-mal sogar darüber, wie diese extremen Werte sich jetzt auf die Kinder ausgewirkt haben.
Blei hat ganz unterschiedliche Auswirkungen auf Kinder. Das kann Erinnerungsverlust sein, das können Konzentrationsschwächen sein. Es kann aber bis zu Organversagen und langfristigen Entwicklungsstörungen gehen.
Gibt es denn Konzerne, ich meine, irgendjemand hat ja wirtschaftliches Interesse an diesen Bleivorräten und verkauft die und macht eine Menge Geld damit. Übernehmen die denn nun wenigstens Verantwortung?
Die Bleimine war lange Zeit in staatlicher Hand, dann wurde sie geschlossen. Das heißt, prinzipiell hat erstmal der Staat die Verantwortung, die Situation vor Ort zu verbessern. Mittlerweile, im Jahr 2012, wurde die Mine allerdings an ein Privatunternehmen aus Großbritannien verkauft. Und das Unternehmen stellt sich auf den Standpunkt, dass sie nicht verantwortlich sind für Altlasten. Das heißt, sie übernehmen da keine Verantwortung. Sie sagen durchaus, dass sie sich vorstellen können, an den Aufräumarbeiten, die notwendig sind, sich zu beteiligen. Sie übernehmen aber explizit keine Verantwortung. Und da sagen wir, es kann nicht sein, dass Bergbauunternehmen Naturschätze abbauen und sich aber langfristig nicht um die Umwelt und um die menschlichen Kosten, die dabei entstehen, kümmern.
Ist denn der Abbau, der jetzt von dieser englischen Firma betrieben wird, diesem englischen Konzern, ungefährlicher als der, der vorher passierte?
Dieser britische Konzern ist darauf spezialisiert, Abraumhalden in alten Bleiminen zu bearbeiten. Das heißt, sie haben Methoden entwickelt, von denen sie glauben, dass man möglichst umweltschonend diese alten Abraumhalden, die dort eben noch vorhanden sind, abbauen kann. Aber wir sagen, es kann eben nicht dabei bleiben, dass ein Konzern behauptet, dass sie umweltschonend arbeiten. Wir fordern deshalb unabhängige Inspektionen dieser Anlage ein.
Soweit Jonas Schubert, Kinderrechtsexperte beim Hilfswerk Techtesom in Deutschland.
Rabe Info.
Bevor wir mit dem argentinischen Journalisten Sergio Ferrari sprechen, hören Sie einen Protestsong gegen die neue argentinische Regierung. Um was es im Song geht, hören Sie dann gleich im Interview. Doch zuerst Maria Fernanda Echavarria, Tranquilos, vamos a volver.
Rabe Info Talk.
Argentiniens Präsident Mauricio Macri ist gerade 46 Tage im Amt und schon hat er das Land quasi im Alleingang komplett umgekrempelt. Steuererleichterungen für Grossunternehmen, massive Abwertung des Pesos, Einsparungen bei der Unterstützung der ärmeren Bevölkerungsschichten, Massenentlassungen im öffentlichen Sektor, Repression gegen soziale Bewegungen und Gewerkschaften. Der argentinische Journalist Sergio Ferrari ist sehr besorgt über den autoritären Kurs des neuen Präsidenten. Ferrari engagierte sich selber sein ganzes Leben lang in sozialen Bewegungen. Während der Diktatur in Argentinien Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war er aus politischen Gründen 3 Jahre im Gefängnis und wurde dann des Landes verwiesen. Heute lebt Sergio Ferrari in Bern. Wilmar Al hat ihn getroffen.
Argentiniens neuer Präsident Mauricio Macri ist nun 45 Tage im Amt. Er hat im Eiltempo begonnen, das Land umzukrempeln in einer relativ autoritären Art und Weise, obwohl er zu den Wahlen angetreten ist mit dem Slogan «El diálogo con todos». Was ist mit diesem Dialog passiert?
En estos primeros 45 o 50 días de gobierno de Macri no ha existido el diálogo social, no existe un diálogo con la verdadera oposición y la metodología que ha utilizado Macri no ha sido la del diálogo, sino sobre todo una metodología de gestión de Estado con 2 patas. La primera pata, política, el primer pie.
In den ersten 50 Tagen der Regierung Macri gab es keinen Dialog mit der Zivilgesellschaft und auch keinen Dialog mit der Opposition. Macris Vorgehen steht auf 2 Pfeilen. Der erste, politische Pfeiler, sind die Dekrete. Macri profitiert davon, dass im Januar in Argentinien Sommerferien sind und das Parlament nicht tagt. Er hätte das Parlament zwar einberufen können, tat es aber nicht. Stattdessen regiert er mit sogenannten nationalen Dringlichkeitsdekreten. So kann er als Präsident Gesetzesänderungen beschließen, ohne sich mit irgendwem zu beraten. ohne das von irgendwem absegnen zu lassen. Dass Macri die Wahlen gewonnen hat, hat er der Allianz mit zwei anderen Parteien zu verdanken. Doch auch mit der Allianz hat er sich nicht abgesprochen. Alle Entscheidungen traf er Chef seiner eigenen Partei, der Propuesta Republicana Pro. Der zweite Pfeiler von Macris Vorgehen ist die Repression. In den letzten Wochen gab es sehr viele Demonstrationen und seine Antwort war stets systematische Repression. Das Wahlversprechen, einen Dialog zu führen, hat die Regierung Macri nicht eingehalten. Stattdessen zeigt sie jetzt ihr wahres Gesicht. Politisch heißt das per Dekrete regieren, wirtschaftlich heißt das eine rasante neoliberale Kehrtwende zugunsten des Großkapitals. Und sozial heißt das einen äußerst aggressiven Kurs gegen soziale Bewegungen und Arbeitnehmende. In 45 Tagen hat Macri rund 20.000 Stellen im öffentlichen Sektor abgebaut. Rund 20.000 Staatsangestellte landeten auf der Straße.
Con distintas fórmulas, o despedidos, o bien que tenían contratos a tiempos limitados que no fueron renovados, es decir, con distintos métodos, pero hay prácticamente 20.000 empleados públicos que fueron lanzados a la calle en estos últimos días.
Sie haben zwei Füße erwähnt, Hauptfelder von Macri, mit denen er im Moment das Land umkrempelt. Einerseits die Repression, andererseits eben diese Dekrete. Sie haben auch die neoliberale Agenda angesprochen mit 20.000 Entlassungen, mit Steuererleichterungen für Großunternehmen, mit Massnahmen zugunsten der Exportwirtschaft, Abwertung des Peso. Wirtschaftlich gesehen, spüren die Leute die Veränderungen?
Creo que hay que hablar de dos Argentinas y ese es un poco el tema principal, una sociedad muy polarizada en lo político. En este momento, todo el sector que estaba de acuerdo con el gobierno kirchnerista, que es prácticamente la mitad de la población, es rápidamente muy crítico.
Ich glaube, man muss hier von zwei Argentinien sprechen. Argentinien ist politisch äußerst polarisiert. Die Sympathisantinnen und Sympathisanten der ehemaligen Kirchner-Regierungen, das ist rund die Hälfte der Bevölkerung, zeigten sich sehr schnell sehr kritisch, weil was jetzt passiert, ist weit mehr als einfach ein Regierungswechsel. Es ist ein Paradigmenwechsel. Wie sich die andere Hälfte der Bevölkerung, die Anhänger und Anhängerinnen von Macri, positionieren, ist noch schwierig abzuschätzen. Klar ist, dass die Unternehmerschicht vorbehaltslos hinter Macri steht. Die Wirtschaftselite hat auch am meisten profitiert vom neoliberalen Kurs. Macri hat zwei zentrale Dinge getan. Erstens hat er die Importbeschränkungen aufgehoben, ein direkter Angriff gegen Kleinunternehmen, Kleinbauern und Kooperativen. Zweitens hat er die Exportsteuern drastisch reduziert für Mais, Soja oder Rindfleisch, wovon ebenfalls die Unternehmerschicht profitiert. Es ist absolut klar, dass sich nun das Nationaleinkommen automatisch hin zur Wirtschafts- und Finanzelite verschiebt. Macris Vision ist, die Bemühungen der letzten 12 Jahre rückgängig zu machen, das nationale Vermögen etwas gerechter zu verteilen. Die sicher nicht durchwegs perfekten Bemühungen des Kirchnerismus rückgängig zu machen, das nationale Einkommen hin zu den schwächeren gesellschaftlichen Schichten zu verlagern. Das zeigte sich schon bei der Regierungsbildung. Macri selbst ist ein bekannter Unternehmer und viele seiner Minister sind Repräsentanten von international tätigen Großbanken oder multinationalen Unternehmen. Der Bergbauminister zum Beispiel war früher beim Rohstoffkonzern Shell tätig. Und sie versuchen das nicht einmal zu verstecken. Sie sagen ganz offen, die politischen Visionen des Staates sind die gleichen wie die wirtschaftlichen Visionen der Großunternehmen.
Hay representantes de los bancos, de los principales bancos internacionales, de las grandes transnacionales, y no lo esconden. Ha habido la voluntad de decir que entre la visión política del Estado y la visión efectiva, de gestión efectiva y rentable empresarial del Estado, él asume esta versión.
Diese Nähe zu den Wirtschaftseliten national und international zeigte sich jetzt auch gerade dadurch, dass Macri am Weltwirtschaftsforum in Davos zu Besuch war. Er hat angekündigt, wieder im Schuldenstreit zu verhandeln mit den Hedgefonds. Bis jetzt hat die Regierung Kirchner dies ja verweigert, weil die Konditionen für Argentinien einfach allzu schlecht waren. Was bedeutet jetzt diese Kehrtwende von Macri?
Uno de los puntos esenciales del programa del kirchnerismo estos últimos 12 años en política internacional fue decirle no a la negociación con los fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres?
Einer der wichtigsten außenpolitischen Grundsätze der Kirchner-Regierungen der letzten 12 Jahre war, dass sie sagten, nein, mit den Geierfonds verhandeln wir nicht. Was sind Geierfonds? Das sind internationale Fonds, die staatliche Schuldpapiere billig aufkaufen, um dann von den Staaten den effektiven Wert der Schulden zurückzufordern. Sprich, für Schulden im Wert von 1,5 Milliarden Dollar verlangen die Hedgefonds dann 20 Milliarden Dollar. Die Regierung Kirchner ging darauf nicht ein. Mit breiter internationaler Unterstützung, notabene von vielen südamerikanischen Regierungen, aber auch zum Beispiel vom französischen Präsidenten François Hollande. Macri aber sagt nun, wir müssen verhandeln, wir müssen das Problem aus der Welt schaffen. In Davos ist Macri gescheitert, weil die Hedgefonds offensichtlich so gierig sind, dass sie sich nicht einmal mit der argentinischen Wirtschaftselite einigen können. Die nächsten wichtigen Verhandlungen sind anfangs Februar. Bis jetzt ist zwar noch unklar, wie viel Argentinien zu zahlen bereit sein wird, klar aber ist, dass Argentinien unter Macri verhandeln will.
Pero todavía no ha habido ninguna exposición clara externa de cuánto estaría dispuesto a pagar Argentina. Lo que sí está claro que Argentina con Macri quiere negociar y poder resolver ese tema, que es un tema de política internacional y un tema ideológico significativo.
Von den wirtschaftlichen Veränderungen nur zu den sozialen, gesellschaftlichen Veränderungen. Sie haben hier die Repression gegen die sozialen Bewegungen angesprochen, die zugenommen haben, gegen die Gewerkschaften, gegen Menschenrechtsaktivisten. Wie stark sind im Moment diese Proteste? Gibt es sehr viel Einschüchterung? Merkt man die Zurückhaltung oder merkt man vermehrten Widerstand?
Si uno evalúa desde el 10 de diciembre que asumió Macri hasta hoy, ha habido más movilizaciones sociales que en los últimos 3 o 4 años del kirchnerismo.
Seit dem 10. Dezember, seit Macri als Präsident vereidigt wurde, gab es mehr soziale Mobilisierung als in den letzten 3, 4 Jahren Kirchnerismus. Im Moment ist Sommerpause in Argentinien und die Mittelklasse macht Ferien. Es ist heiß, 35 Grad die letzten Tage, die Leute gehen an den Strand. Für große Mobilisierung sind das keine guten Voraussetzungen. Trotzdem gingen die Leute in verschiedenen Städten auf die Straße, um für die Medienfreiheit zu protestieren. Argentinien hatte eine der fortschrittlichsten Mediengesetzgebungen weltweit. Sie verhinderte, dass einige wenige Medienkonzerne die ganze Presse kontrollieren. Und tatsächlich blühte die Medienvielfalt. Macri aber hat nun per Dekret einen Großteil dieser Gesetze annulliert. Und es ist sehr bedeutend, wenn nun bei diesen hohen Temperaturen die Leute auf die Straße gehen, nicht wegen Lohnkürzungen, sondern für die Verteidigung der Medienfreiheit. Im Moment gibt es noch keine koordinierte nationale Mobilisierung, wie während der Wirtschaftskrise im Jahr 2001, als sich in 10 Tagen 5 Präsidenten die Klinke in die Hand gaben. Das braucht wohl noch Zeit. Aber wenn die Repression weiter zunimmt und wenn die Peso-Abwertung und die Inflation stärker spürbar werden, dann mobilisieren sich die Leute. In Argentinien sind die sozialen Bewegungen und Gewerkschaften traditionell sehr stark. Es wird sich zeigen, ob die Regierung Macri fähig ist, eine solche Situation zu kontrollieren und eine Zivilgesellschaft wie die argentinische zu regieren.
Y Argentina es un país con una experiencia de lucha y de un nivel de organización muy fuerte. Por lo tanto, creo que a corto plazo lo que se juega en Argentina es la gobernabilidad, la capacidad o no de este gobierno para gobernar una situación una ciudadanía como la Argentina.
Das sagt Sergio Ferrari, der Journalist aus Argentinien, wohnt in Bern und hat über den neuen argentinischen Präsident Mauricio Macri gesprochen und die neoliberale Wende im südamerikanischen Land.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 25. Januar 2016 auf Rabe. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es weiterführende Links zu unseren Themen und alle Infosendungen als Podcast. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen, Dienstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Rall und Radio Lora München. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.